Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo, ich freue mich, dass ihr mit von der Partie seid für unsere neue Folge. Ich bin Axel Metz und heute spreche ich mit Tina Goldschmidt, ein Shootingstar auf Instagram. Dort kennt man sie unter dem Begriff schnappatmig. Ihre kleinen lustigen Videos, gesprochen in sächsischem Dialekt, haben ihr in kürzester Zeit über 110.000 Follower eingebracht. Auch auf TikTok hat sie schon über 60.000 Follower eingesammelt. Tina.
Ja.
Du bist in den letzten Wochen plötzlich sichtbar geworden. Im Internet, Instagram und so weiter und so fort. Und du surfst irgendwie eine inhaltliche Welle in den sozialen Medien, die, ich weiß nicht, wo die herkommt, aber Sachsen und Instagram, sächsisch, wird irgendwie immer mehr zum Trend.
Ja.
Wie kommt das?
Passt wie Speckfett auf der Bämme, habe ich neulich in einem Video gesagt. Ja, ich spreche jetzt schon seit einer Weile sächsisch auf Instagram. Aber irgendwie hat das jetzt Anfang Januar dann plötzlich mehr Leute erreicht. Und das haben ja vor mir auch schon viele, viele andere gemacht. Also es war natürlich, ja, Dialekt ist schon immer spannend gewesen, glaube ich, für Menschen. Und aus irgendeinem Grund, ja, haben jetzt viele Leute Spaß an Sächsisch.
Du bist eine geborene Sächsin.
Ja, ich bin in Chemnitz, in Karl-Marx-Stadt sogar noch zur Welt gekommen.
In Karl-Marx-Stadt noch?
In Karl-Marx-Stadt, ja.
Das ist ja die Stadt der 3O. Nee, die Stadt der 4O.
Karl-Marx-Stadt, na klar.
Genau. Karl-Marx-Stadt, no.
No, genau. Ja, also nicht mehr viel davon mitbekommen, aber so hieß es damals tatsächlich noch.
Du lebst jetzt in Leipzig.
In Leipzig, genau. Bin hier auch groß geworden.
Ach so, also das ist praktisch deine Hood hier.
Ist meine Hood, genau.
Was magst du an Leipzig?
Ach, ich finde, es ist so die perfekte Mischung aus Großstadt und trotzdem noch familiärem Wohngefühl. Also wenn ich in der Stadt bin, treffe ich so oft unbeabsichtigt noch Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin oder einfach Gesichter, wo ich denke, Mensch, irgendwoher kennst du den oder die doch. Und zur gleichen Zeit hast du halt ein wahnsinnig großes kulturelles Angebot. Bist ja unglaublich nah an Berlin, natürlich auch dran, wenn du es noch größer willst und trotzdem nicht mittendrin im ganzen Großstadtstress.
Was ist so deine Lieblingsecke? Wo gehst du gerne hin oder welche Ecke von Leipzig zeigst du gerne Gästen, die hier in die Stadt kommen, die vielleicht noch nie hier waren?
Also so richtig entspannt habe ich es gerne in Schleußig, da bin ich auch groß geworden und da ja, gehe ich gerne mit Freunden hin, hat man den Park, gerade im Sommer passiert ja viel Leipziger Leben in den Parks einfach und natürlich ganz klassisch die Karl-Liebknecht-Straße, die Karli, wenn man abends mal noch was trinken gehen will oder so. Und jetzt ist ja auch die Karl-Heine-Straße noch wirklich gekommen. Ich bin nach dem Abitur weggezogen zum Studieren und als ich dann wiederkam, war ich ganz überrascht, was ich da alles getan hatte.
Was mich, ich habe auch eine Weile lang in Leipzig gelebt, bin aber woanders aufgewachsen, in Zwickau. Was mich schwer begeistert hat, ist die Bereitschaft der Leipziger, sich draußen hinzusetzen, wenn sie ein Bier trinken oder einen Kaffee. Das machen die praktisch, so wie das Thermometer über 0 Grad ist, sitzen die draußen.
Ist wirklich so.
Warum?
Das ist total interessant, dass du das so beobachtest. Mir ist das nämlich nie als was Ungewöhnliches aufgefallen, bis ich aus Leipzig weg bin. Gestern erst wieder war ich mit einer Freundin im Brot und Käse in Markkleeberg und da habe ich auch gedacht, das ist gar nicht so warm, aber hier draußen im Freisitz ist voll und drinnen noch total leer. Uns zieht's raus. Es ist schön bei uns draußen und grün. Und ich hatte eine Weile in Schweden gewohnt, selbst da habe ich das dann wieder eingeführt. Da mussten alle mit mir raus, mit warmen Jacken und frische Luft um die Nase wehen lassen. Ich weiß nicht, es ist einfach schön im Freien in Leipzig.
Der Leipziger liebt seinen Freisitz.
Ja, der Leipziger liebt's draußen.
Wenn man mit dir so spricht, klingst du nicht so, als würdest du aus Sachsen kommen. Man merkt es ein kleines bisschen, weil du in den, wie sagt man das, die Selbstlaute spricht der Sachse gerne ein bisschen weicher aus. Das macht der Berliner nicht, bei dem ist ein A, ein A. Das ist immer so ein bisschen hart gesprochen.
Jetzt, wo du's sagst.
Der Sachse hat es gerne ein bisschen weich.
Wir mögen es weich. und lieb. Ich mag Sächsisch sehr, weil es klingt so freundlich. Und zumindest ist das meine Assoziation mit Sächsisch. Sächsisch ist für mich das, was meine Omi spricht, was bei uns zu Hause und auf Familienfeiern gesprochen wird. Und ich habe mir aufgrund der Tatsache einfach, dass ich auch viel im Ausland unterwegs war oder deutschlandweit gearbeitet habe, ja einfach so ein neutraleres Deutsch natürlich angewöhnt. Aber das ist für mich Beruf, das ist offiziell, und Sächsisch, das ist privat. Deswegen finde ich es auch leichter, auf Sächsisch lustig zu sein, zumindest für meine Begriffe lustig. Das ist ja immer Geschmackssache, aber da kommen mir die Witze auch leichter, weil das ist halt nicht ernst, das ist nicht Beruf, das ist halt Spaß.
Wie bist du auf die Idee gekommen, den Spaß, den du privat hast, an lustigen Dingen auf Instagram zu packen?
Ah, das hat eine ganz schöne Anlaufphase für mich auch gebraucht und Zeit, da Mut aufzubauen. Ich habe so unter Corona gemerkt, dass ich irgendwie was verändern will, dass ich raus will aus diesem rein akademischen Arbeiten, wo man halt doch ein sehr kleines Fachpublikum hat. Und das ist auch alles spannend und schön, aber ich hatte das Gefühl, Mensch, irgendwie habe ich so viele Geschichten in meinem Kopf und Sachen, die ich eigentlich sagen will, ob sie nur wichtig sind oder nicht. Und wie kriege ich die denn raus und unter die Leute und was könnte Menschen interessieren? Und ich meine, lachen tun wir ja eigentlich alle gern. Und da habe ich halt gedacht, Mensch, schreibst du das doch mal auf. Hab dann angefangen mit so einem Comedy-Hörbuch in Podcast-Form. Das hieß eben Schnappatmig. Und da hatte ich auch schon gesächselt zum Teil, um halt ja verschiedene Rollen zu spielen. Und dann wollte ich eigentlich nur mein Hörbuch, meine Hörserie so ein bisschen unter die Leute bringen und habe lustige Videos zur Hörserie gemacht und die auf Instagram hochgeladen. Und die liefen dann halt besser als die Hörserie. Und eins kam zum anderen. Und dann bin ich so auf Instagram und mit den Videos hängen geblieben.
Und hast mittlerweile eine beachtliche Reichweite?
Das ist unglaublich. Also ja, unglaublich.
Davon träumen ja viele, vor allem viele Teenager. Mhm. Vor ein paar Jahren war der Berufswunsch, ich werde YouTuber. Jetzt ist Influencer. Yeah. Irgendwas mit Instagram oder TikTok.
Ja.
Kann man davon leben?
Ja, man kann da früher oder später davon leben. Also mittlerweile ist ja einfach Comedy oder ist Unterhaltung viel in die sozialen Medien gerutscht. Und das ist was wir ja auch brauchen einfach, ne? Das Leben ist oft schwer und anstrengend genug und ab und zu will man halt ein bisschen abgelenkt und auf andere Gedanken gebracht werden. Und das passiert jetzt halt nicht nur, aber zu einem Großteil in den sozialen Medien.
Und Comedy ist natürlich ein Feld, wo sich die sozialen Medien anbieten, weil man macht irgendwas, was man für lustig hält. Mhm. Und wenn man Glück hat und andere das auch lustig finden, kann das gewaltig abgehen. Hast du da trotzdem irgendwie eine Strategie oder ist das einfach so passiert?
Also jetzt ist meine Strategie natürlich daran zu arbeiten, dass ich besser werde in der Comedy. Ne? Witze erzählen ist ja auch ein Handwerk am Ende. Das kann man lernen und seinen eigenen Humor ausfeilen, zu gucken, was gefällt mir, was gefällt aber auch den Menschen. Und ja, mein Plan ist, da zu wachsen, hoffentlich immer mehr Leuten Freude damit zu bereiten. Und ja, ich möchte gern irgendwann Vollzeit-Comedian sein. Das wäre der Traum.
Könntest du dir auch vorstellen, das Ganze nicht nur im Internet zu machen, sondern auch auf die Bühne zu gehen?
Ja, definitiv. Das ist gerade die nächste Hürde, die ich mir selbst darstelle. Das wäre natürlich ganz toll, das auch live zu machen und zu gucken, wie ist es, wenn Leute direkt reagieren. Es ist ja ganz spannend schon, dass jetzt eben von diesem kleinen Fachpublikum das an eine größere Öffentlichkeit geht und ich mit den Kommentaren interagieren kann. Viele Ideen für neue Sketche tatsächlich auch aus den Kommentaren kommen. Ne? Dass jemand sagt, Mensch, ich hätte noch dies und das gesagt und dann denke ich, oh ja, meine Omi hatte das auch mal gesagt und zwar in der Gartenkneipe und dann ist eben der nächste Sketch dort angesiedelt. Aber eben auch zu sehen, ja, was ist es für eine Herausforderung, Leute, die dich auf einer Bühne sehen, zum Lachen zu bringen, das reizt mich sehr.
Das hat ja vor allen Dingen auch einen ganz anderen Rhythmus, weil das, was du als Video aufzeichnest, das ist halt so, wie du es machst.
Mhm.
Wenn du dort allerdings auf einer Bühne stehst und Publikum hast, die lachen ja dann, während du weitermachen willst. Ne?
Ja, genau. Also da ist das Timing ein ganz anderes. Da muss man auch anders spontan sein, stelle ich mir vor. Und ja, ich denke immer wieder, wenn ich meine Videos aufnehme, dann ist ja so ein 2-minütiger Clip am Ende, gut, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig lang, aber so 10-12 Minuten ist die Originalaufnahme schon lang, weil ich mir denke, oh nee, jetzt hast du Rico aber mit zu viel K gesagt und nicht mit genug G, machst du nochmal oder so. Das geht dann ja nicht mehr. Oder vielleicht doch, vielleicht ist es auch lustig, wenn man auf der Bühne quasi zeigt, wie so ein Video entsteht.
Das erste Video, was ich von dir gesehen habe, war das mit der Kindergärtnerin, die mit den Kindern ein Lied singt, mit dem Mirko, der da ist und die Dina ist da.
Genau.
Wie bist du auf diese Figur gekommen? Auf die Kindergärtner.
Bei der Figur muss ich, die Figur bin im Grunde ich. Also es ist ja häufig so, dass Sachen stark von der eigenen Erlebenswelt, jetzt spreche ich als Soziologin hier, geprägt sind. Und ich habe kleine Kinder und versuche mit meinen kleinen Kindern eigentlich alles richtig zu machen, wie jede Mama, ne? Und dann liest man halt die Elternratgeber und will auf Augenhöhe kommunizieren. Und ich habe natürlich auch Kontakt zu vielen ganz, ganz tollen Kindergärtnerinnen, dankbarerweise. Das heißt ganz, ganz viele. Also ich meine halt die tollen Frauen, die meine Kinder betreuen. Und das ist auch einfach gemeint als so eine Art Hommage an Leute, die sich mit Kindern auf so tolle Art beschäftigen und da auch, glaube ich, viel Humor haben müssen manchmal.
Ja, Kindergärtnerinnen sind ja, oder Kindergärtner sind ja irgendwie, ich glaube, das ist ein ganz spezieller Menschenschlag.
Ja, also
Kindertante oder Onkel.
Genau, vielleicht habe ich mich da jetzt selbst zu doll gelobt, wenn ich sage, das bin ich, ne? Aber ich, das meinte ich jetzt in dem Fall nicht. Also Kindergärtnerinnen sind einfach unglaublich geduldige Menschen, ne? Mit einem großen Herz, die, und auch Kindergärtner, ja, die einfach auf diese kleinen Menschen eingehen können und da auf jeder auf ihre Art einfach einen Weg reinfinden, zu verstehen, was für Erwachsene manchmal gar nicht so leicht zu verstehen ist, was die Kleinen nur gerade wollen und brauchen.
Wie reagieren denn Kindergärtner und Kindergärtnerinnen auf zum Beispiel deine Kindergärtner-Videos?
Also bislang muss ich sagen, nur positiv tatsächlich. Vielleicht ist es auch eine Berufsgruppe, die sehr humorvoll ist. Aber generell ist meine Absicht ja nie, mich über irgendwen lustig zu machen oder zu verletzen, irgendwas durch den Kakao zu ziehen. Ne? Klar, Comedy lebt zumindest in meinem Verständnis ja von der Übertreibung. Ne? Mhm. Manchmal steht auch drunter, na, übertreiben kam aus Ohren. Dann denke ich mir, ja, na klar, das ist ja der Punkt hier irgendwie, ne? Dass es überspitzt dargestellt ist und deshalb lustig wird. Aber ich glaube, dass das für niemanden als, oh, die nimmt uns hier nicht ernst, rüberkommt. Oder zumindest hoffe ich das sehr.
Was auch ein wichtiger Punkt bei dir ist, sind Namen in Sachsen. Mirko und der Kevin und die Dina. Ich glaube, wir Sachsen sind, was so Namensgebung angeht, irgendwie nochmal anders als der Rest hier im ganzen Land.
Ja, also ich glaube, es gibt schon so Regionen, wo Namen halt häufiger vorkommen. Ich hatte zum Beispiel in einem Flugbegleiterin-Video auch mit Absicht den Mann aus Bayern Martin genannt, weil irgendwie in meiner Wahrnehmung so viele Martins in Bayern sind. Aber da kann ich auch falsch liegen, keine statistische Grundlage für diese Behauptung. Aber es gibt natürlich so ein paar stereotypische Namen, die ich jetzt auch hauptsächlich in nicht nur Sachsen, sondern auch in Sachsen-Anhalt und Thüringen und so gehört habe. Und dann ist es aber auch tatsächlich von meiner eigenen Erfahrung ein bisschen geprägt, weil ich heiße ja Tina und ich war aber nie die Tina, ne? Ich war ja immer der Dina im Grunde. Und auch wenn ich gesagt habe, Mensch, Freunde, so in der Jugend will man das ja nicht so, ne? Ich heiße Tina. Und so, sag mal doch, wir sagen doch Dina. Ja. Ich weiß gar nicht, was du willst. Und daher kommt das auch so ein bisschen, dass die Namen halt immer wieder vorkommen, auf ihre liebevoll, sag mal, alternativ ausgesprochene Art.
Und das ist auch so ein typisches sächsisches Ding. Du bist nicht einfach Tina.
Nee, der Dina.
Sondern du bist der Dina.
Genau.
Mirko ist Dom Mirko.
Na klar.
Das ist verrückt.
Ja.
Und dann ist mir auch aufgefallen, so in Richtung Erzgebirge. Neigt man noch mehr als so im Rest von Sachsen zu exotischen Vornamen.
Ja, tatsächlich.
Da heißt man gern auch mal Ruben mit Vornamen.
Ach ja, okay. Okay.
Vielleicht auch mal Stoff für eine Folge.
Das wäre auch mal Stoff für eine Folge. Ich lerne überhaupt gerade viel über Sächsisch, wo ich mich einfach jetzt aktiver damit auseinandersetze, weil häufig kommt auch die Frage, welches Sächsisch sprichst du denn eigentlich? Und ich konnte das persönlich nicht wirklich zuordnen. Also mir wird dann häufiger reflektiert, na, du klingst schon eher so nach Chemnitz und nicht so wirklich nach Leipzig, wo ich schon so Leipziger Sachen wie Knallen statt Knallen oder eben dieses Tn für K und so höre. Aber es ist halt, glaube ich, für die meisten Leute, die hier aufwachsen, ja auch so eine Mischung aus Regionen. Man hat dann die Omi in Chemnitz und einen Onkel in Meißen und Mama und Papa in Leipzig und alles kommt eben durch diese prägsamen Persönlichkeiten im eigenen Leben zusammen und wird eine bunte Mischung aus dem, was man so hört.
Es stimmt ja tatsächlich, also das Sächsisch an sich gibt es ja wirklich
nicht. Nee, genau.
Du hast so dieses Leipziger Kaffeesächsisch, was so sehr weich ist.
Mhm. Und sehr auch in der Nase, dass so Geräusche hier hinten halt gemacht werden. Ich zeige hier ein bisschen im Radio, aber genau.
Da ist was dran. So, die Ecke, wo ich herkomme, da wird eigentlich den Zwickauer Dialekt hast du ruckzuck zusammen, wenn du den Mund schön zumachst.
Okay.
Möglichst den Mund nicht öffnen beim Reden. Und so, dass das Kinn so ein bisschen hängen lassen.
Kannst du mal zeigen.
Ja, so. Von der Grundhaltung her. Kinn ein bisschen hängen lassen und Mund schließen.
Alles klar.
Alles klar. Und dann sprichst du halt so wieder Zwickauer halt spricht.
Ja. Spannend.
Dann hast du ja noch Erzgebirge, wo ja nur jedes Dorf irgendwie so seine ganz lokalen Eigenheiten hat.
Ja.
Dann das schöne Meißner Kanzleisächsisch.
Ja.
Und
Hochsächsisch.
Im Vogtland wird gesungen.
Ja.
Und in der Lausitz, das ist wieder was ganz anderes.
Ja.
Ist das, was du machst, so auf diesen Chemnitzer, Leipziger Mischmasch, den du machst, ausgelegt, ja?
Ja, also ich versuche, es besteht immer die Gefahr, dass wenn man anfängt, sowas so bewusst zu machen, dass man dann anfängt, auch künstlich zu sprechen. Ne? Das ist was, da bin ich mir völlig im Klaren drüber, da versuche ich auch besser drin zu werden. Aber ja, ich versuche einfach zu reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, als was kommt, damit es halt so klingt, wie ich Sächsisch spreche und wie ich es kenne. Wenn ich anfange dann zu überlegen, oh, ist das jetzt korrekt chemnitzerisch oder war da jetzt doch noch irgendwie ein Nu mit reingerutscht, das sagen wir doch eigentlich gar nicht oder so, dann wird's kompliziert. Und ja, aber ich war vorgestern in Freiberg tatsächlich und da habe ich gemerkt, so ja, so klingt's für mich eigentlich auch, wenn meine Omi spricht, ne? Und die ist halt aus Chemnitz mit Familie im Erzgebirge. Also die kannte ich leider nicht mehr, ne? Das war vor meiner Zeit. Da habe ich dann gedacht, ja, manchmal hört man dann erst, wenn man mehr auch rumkommt und natürlich jetzt berufsbedingt genauer hinhört, was den eigenen Dialekt wirklich ausmacht.
Gibt's Lieblingsworte für dich? So aus dem Leipziger
Ja,
Sprachgebrauch?
Also für mich sind es gar nicht so richtig Wörter, sondern so sächsische Laute oder Zusätze. Ne? Also Nord zum Beispiel, das habe ich mir auch, selbst wenn ich Hochdeutsch spreche, komme ich da nicht ohne zurecht. Ich muss zumindest ne oder nicht oder irgendwas brauche ich. Ich kann den Satz sonst nicht beenden, wenn ich eine Reaktion möchte. Euer finde ich super.
Euer.
Euer ist essentiell, also ohne geht's eigentlich nicht.
Sonst kann man nicht recht haben, wenn man recht hat.
Ist ja, euer, so euer. Ist es. Die beiden Sachen sind für mich wirklich no und euer. Das ist wichtig.
Was ich sehr, sehr spannend finde, es gibt so gut wie keinen westdeutschen Schauspieler, Comedians. Such dir jemand aus, der versucht, Sächsisch zu sprechen. Sie können es nicht. Was machen die falsch?
Oh Gott, ich glaube, das ist eigentlich unmöglich, einen Dialekt richtig neu zu lernen. Also ich glaube schon, dass es Leute gibt, die da gut rankommen. Aber das ist ja was, damit wächst man ja auf. Ne? Also ich scheue mich deshalb auch total davor, selber andere Dialekte nachzumachen. Es kommt häufig einmal, ach doch mal, mach das Gleiche doch mal, aber berlinerisch. Oder versuch doch mal, wie jemand aus Brandenburg zu reden. Und ich denke mal so, nee, das überlasse ich lieber den Leuten, die da rein sozialisiert wurden und die halt eine Omi hatten, die so mit denen gesprochen hat oder so, weil ich kann selbst zu, natürlich versuchen zu analysieren auch, wie Dialekt oder wie der Dialekt, mit dem ich aufgewachsen bin, funktioniert. Aber das ist dann ja immer im Nachhinein so reingedacht. Ich wüsste gar nicht, wie ich jemandem erklären soll, so spricht man jetzt Sächsisch. Ich würde dann nämlich manchmal auch von außen reflektiert, so, oh, wenn ich deine Videos sehe, merke ich, dass dein Unterkiefer immer ganz fest bleibt und sich nur der Rest bewegt oder bei einzelnen Wörtern. Und dann denke ich so, Mensch, mir noch nie aufgefallen, aber spannend, so ist das wohl. Das muss man wohl machen, damit man so klingt, aber Sprachwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen können das bestimmt besser erklären.
Du bist, wenn ich uncharmant fragen darf, wie alt? Das können wir auch außerhalb des Protokolls
machen. Das ist alles gut, ich bin 36.
36, damit bist du ein Kind, das die DDR gerade so noch mitgenommen hat.
Ja, ich bin 88 geboren.
Ein Kind der 90er eigentlich.
Absolutes Kind der 90er und zwar keine eigenen DDR-Erinnerungen, aber ja, meine Eltern waren sehr jung und haben viel erzählt einfach. Also ich, auch wenn ich mich so im Freundeskreis umhöre, ich glaube, meine Generation hat so eine übertragene DDR-Erinnerung, ne? Halt aus Erzählungen. Und manchmal hat man das Gefühl, man hat selbst erlebt, weil es einfach so präsent war, ne, im Aufwachsen.
Ja, klar. Hat ja vor über 30 Jahren, nächstes Jahr werden das 35, nee, dieses Jahr sind das 35
genau.
Jahre. Das hat ja hier wirklich alles umgeschmissen. Alles, was unten war, war plötzlich oben und umgekehrt. Also das hat viele, viele Leben unglaublich auf den Kopf gestellt. Und logisch, die Kinder kriegen das mit, auch wenn sie das gar nicht so richtig mitbekommen.
Ja, ja. Absolut. Also als, ja gut, da war natürlich, ist jede Familie hatte auch ihren eigenen Werdegang, aber war halt irgendwie eine Zeit, wo alles neu war, wo es auch viele Gelegenheiten natürlich für Menschen gab, sich auch, ja, wenn man es positiv sehen will, neu zu erfinden. Ja, also war Aufbruchsstimmung die 90er Jahre zu einem gewissen Grad natürlich auch.
Es hat wahnsinnig lange gebraucht, dass Sächsisch und Spaß und Comedy richtig durch die Decke gehen. Gut, da gab es Olaf Schubert, der da schon eine ganze Weile lang was macht. Der Rest waren so viele ältere Herrschaften, die dann halt so zum Teil zu DDR-Zeiten schon gestartet sind. Sächsische Comedy hat's schwer gehabt bis jetzt. Warum ist das so? Was denkst du?
Also ich glaube so ganz früher, also gab es ja fantastische Komiker, ich denke gern an Herricht und Preil, ich weiß gar nicht, ob das noch irgendjemand kennt. Meine Großeltern hatten eine Schallplatte, die ich hoch und runter gehört habe, da wurde ja Sächsisch nicht bewusst gesprochen als, sage ich mal, komisches Element. Die haben einfach gesprochen, wie sie halt gesprochen haben, ne? Und dann kamen Leute wie Olaf Schubert, die das ja auch sehr bewusst genutzt haben und da auch, glaube ich, viel für den Dialekt getan haben. Also ich finde, die Comedy von Olaf Schubert ist ja einfach wahnsinnig clever auch, ne? Und ich finde das ganz toll, dass das deutschlandweit so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das nach der Wende probiert haben, Sächsisch zu sprechen auf Bühnen. Und ja, vielleicht ist es auch einfach nicht angekommen, weil es nicht so viel gemacht wurde. Also es war irgendwie ja auch, es ist jetzt nicht so ein, gut, vielleicht liege ich da auch falsch und wenn man jetzt recherchiert, sagen alle, nee Mensch Tina, es gibt doch ganz viel Material, aber ich glaube, es wurde einfach jetzt gemacht und jetzt finden es die Leute auch gut.
Vielleicht geht das auch einher mit der Tatsache, dass sich der Sachse, was Dialekt angeht, grundsätzlich unterschieden hat oder noch unterscheidet von allen anderen. Der Bayer, der ist stolz auf sich, auf seine Lederhosen, sein Bier, seine Brezeln, Oktoberfest und natürlich auch sein Dialekt.
Ja.
Und so geht das eigentlich quer durchs Land. Der Berliner findet sich Knorke und Klappe und überhaupt kein Ding. Die Fischköppe sowieso. Der Sachse schämt sich.
Ja.
Warum? Das vor allen Dingen bei den Jüngeren ist es, glaube ich, egal, aber so speziell so die Älteren schämen sich dafür.
Ja, das ist eine gute Frage und also definitiv auch was ich an mir selber, wenn auch nicht so bewusst, beobachten konnte. Also ich habe das gar nie reflektiert, bevor ich angefangen habe, ich sage jetzt mal öffentlich Sächsisch zu sprechen. Ich habe, ja wie vorhin gesagt, auch versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Und mir wurde dann häufiger auch reflektiert, Mensch, man hört ja gar nicht, dass du aus dem Osten kommst oder wirklich, du kommst aus Leipzig, hätte ich nicht gedacht. Und das habe ich nie jetzt so groß gedacht, oh, das ist ja der Wahnsinn, Mensch, mega, die hören das nicht. Aber es war halt schon so eine positive Reaktion darauf, nicht ostdeutsch zu klingen, sage ich mal so. Und ich denke, das macht schon was mit einem. Und dann hatte mich hier auch am Anfang dieser Instagram-Zeit mal jemand gebeten, kannst du mal für mich so ganz dolle Sächsisch für mein Video sprechen? Und da war meine kurze erste Reaktion so, nee, in gar keinem Fall. Doch nicht öffentlich. Und dann habe ich mich gefragt, Mensch, Dina, warum denn? Was ist denn eigentlich, was soll denn passieren? Und dann hat es eben noch eine Weile gedauert, bis ich damit so richtig angefangen habe. Und dann waren die Reaktionen aber so positiv. Also so, ich gucke natürlich nicht jeden einzelnen Account an, um rauszufinden, wo kommt die Person, die kommentiert, her. Aber mein Eindruck ist, dass sowohl als Ost- als auch aus Westdeutschland, wenn man es überhaupt noch so trennen will, halt aus von überall her die Leute sagen, Mensch, das klingt aber sympathisch oder das klingt aber lustig oder schön, dass wir das hier auch mal hören. Ich glaube, viel von diesem Schamgefühl, wenn man es so nennen will, ist auch in unserem Kopf. Und wenn wir es halt raustragen, finden es die Leute gar nicht so blöd, wie wir vielleicht annehmen.
Also wir brauchen mehr Selbstbewusstsein.
Ich glaube schon.
Was das angeht.
Genau, wir sind doch sympathisch.
Wie viel Zeit nimmt dieses ganze Videos drehen, sich das ausdenken, was du da machen willst, das Umsetzen, das Betreuen des Instagram-Accounts, dein Profil? Du hast ja gesagt, so um die 100.000 Menschen, die dir folgen. Das bedeutet ja, du hast ja mehr als 5 Kommentare pro Video.
Ja, das stimmt.
Machst du das alles alleine? Und wie viel Zeit nimmt das so in Anspruch?
Den Instagram-Account mache ich halt zum Teil alleine, zum Teil arbeite ich ja mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, was mir großen Spaß macht, sich das Sketch gemeinsam eben auszudenken, verschiedene lustige Ideen zusammenzutragen. Ich sag immer, die Videos zu machen selbst dauert gar nicht so lange, ne? Ich so eine Aufnahme lasse 10-12 Minuten lang sein, dann wird sie geschnitten, eben die Sätze so gut, so wie sie eben am besten klangen, kommen dann rein. Aber was viel Zeit dauert, ist eben dieses die ganze Zeit überlegen. Das ist ja keine aktive Zeit, wo ich jetzt am Schreibtisch sitze und so, jetzt überlegst du mal 2 Stunden, dann kommt dir was Lustiges. Das ist ja dauerhaft, ne? Das ist beim Einkaufen. Ich höre halt immer zu, was sind so lustige Wörter, die fallen. Das ist vorm Einschlafen, das ist beim Kochen, das ist Comedy, passiert halt im Alltag. Und man muss auch irgendwie seinen Alltag leben und unterwegs sein, damit die echten Dinge, die dann eben überspitzt lustig werden, passieren können.
Da hilft dir ja, denke ich, auch dein Hintergrund aus der Soziologie.
Ja, also ich habe damals Soziologie studiert oder auch geforscht, eben weil mich Menschen und Interaktion wahnsinnig interessieren und faszinieren. Und daran hat sich absolut nichts geändert. Also ich bin immer noch fasziniert davon, wie Menschen denken, warum sie denken, was sie denken, wie sie miteinander umgehen. Und jetzt hat das halt in der Comedy eine neue Bühne gefunden.
Nochmal zurück zu deinen musikalisch prägenden Jahren. Am Anfang hört man ja das, was die Eltern hören.
Total, ja.
Was hast du da als allererstes um die Ohren bekommen? Was haben deine Eltern gehört?
Eine Mama war und ist immer noch ein riesiger Bon Jovi-Fan. Das lief dauerhaft. Und das höre ich in meinen Kindern auch jetzt noch im Auto. Das ist super gute Autofahrmusik. Und ja, mein Papa war ein großer Neue Deutsche Welle-Fan, das kam viel. Und ja, so Rock-Klassiker halt auch viel. Ich denke dann auch an so einzelne Lieder, die halt mir immer wieder kommen, wie so House of the Rising Sun zum Beispiel. Ja.
NDW-Fan war er, ja?
Ja, total.
an was aus dieser Schublade denkst du da besonders gern?
Oh Gott, mir fehlen leider da die Namen der Interpreten, aber ich denke an dieses Sternenhimmel-Lied. Also wenn ich an meinen Papa denke, mein Papa ist einfach ein sehr lustiger Mensch, finde ich persönlich, und mag auch Comedy. Und ich glaube, die Neue Deutsche Welle hat ihn angesprochen, weil das ja im Grunde auch sich gar nicht ernst genommen hat, ne? Also ich hoffe, ich tue da jetzt niemandem Unrecht, aber das war ja im Grunde Musik gewordene Comedy und eigentlich Popmusik völlig überspitzt und Elektro-Einflüsse und so. Genau, und ich möchte ein Eisbär sein. solche Texte sind ja...
Ja, und genial bis heute ist da, da, da.
Ja, genau, da, da, da. Ja, ja. Voll.
Irgendwann hört man dann auf, so das zu hören, was die Eltern hören, weil man sich ja dann als, speziell wenn dann das Teenager-Alter dann anfängt, wenn die Pubertät kommt, dann fängt man an, sich seine eigene Musik zusammenzuschrauben. Und zu sagen, das bin jetzt ich.
Das bin ich.
Man muss sich ja von den Eltern auch irgendwie abnabeln. Was war so deine Musik?
Meine Musik ist und war definitiv schwere Musik, sage ich, also Rock und Metal. Und ich glaube, da hatte auch im Osten dieses Genre immer ein großes Publikum. Ich weiß gar nicht, warum. Ist mir auch erst, als ich weggezogen bin, dann klar geworden, dass irgendwie gar nicht jeder so sehr auf Korn und System of a Down steht wie ich. Aber das war meine Jugend und ich bezeichne mich auch nach wie vor so als 2000er Metal-Kind. Also das sind so die Sachen, die ich einfach super gerne höre.
Dein letztes Konzert?
Mein letztes Konzert war Sleep Token hier in Leipzig im Haus Auensee im Dezember. War der Hammer.
Hast du einen Lieblingsfilm?
Ein Lieblingsfilm? Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Wir haben neulich über Clockwork Orange gesprochen und da habe ich gemerkt, so ja, hat mich langfristig geprägt, definitiv. Also es ist jetzt kein Film, den ich dauernd angucken will, weil es auch ein sehr anstrengender Film ist, aber der hat was mit mir gemacht. Also würde ich sagen, Clockwork Orange.
Axel trifft Tina Goldschmidt von Schnappatmig. Die Leipzigerin findet ihr auf Instagram und Facebook. Da gibt es auch Axel trifft. Und unseren Podcast gibt es auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, RTL Plus, Deezer, Podigy, wo überall es auch noch Podcasts gibt. Gerne weiterempfehlen. Ich sage Dankeschön und tschüss bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche.